In dieser Folge geht es um Depression und Suizidgedanken. Wenn dich das betrifft, dann bitte sei vorsichtig mit dem Hören dieser Folge. Wenn du Hilfe brauchst, findest du diese unter der Nummer 143.
In diesem Moment habe ich volle Panik und Angst bekommen. In diesem Moment habe ich erstmal das Gefühl bekommen, dass ich Thomas wirklich verlieren kann.
Das ist «Mal ehrlich», der Podcast.
Sie hatten das vermeintlich perfekte Leben. Thomas Reinbacher und seine Frau Sausi hatten einen kleinen Sohn, erfolgreiche Karrieren und eigentlich das, was man das perfekte LinkedIn-Leben nennt. Und dann, eines Tages, konnte Thomas plötzlich nicht mehr lesen. Die Buchstaben verschwammen vor seinem Gesicht. Die Diagnose stand bald fest: Depression. Seine Frau sagt, sie hätte heute vieles anders gemacht. Und er sagt, er hätte viel früher über seine Probleme sprechen müssen. Heute geht es beiden wieder besser und sie haben einen ganz anderen Blick auf ihr Leben. Und sie beraten insbesondere Angehörige im Umgang mit der Depression ihres Partners oder ihrer Partnerin. Ich habe mich sehr gefreut, dieses emotionale und spannende Gespräch mit Ihnen heute führen zu dürfen. Ich habe gehört oder gelesen, ihr seid seit ungefähr 16 Jahren ein Paar. Und ich möchte jetzt so wie im Kinofilm dort einsteigen, wo wirklich noch alles, wo die Welt noch in Ordnung ist. Wo habt ihr euch denn kennengelernt?
Eigentlich online, als ich in Österreich Deutsch gelernt habe. Und Thomas ist gerade von China zurückgekommen. Er hat eine Sprachtandem gesucht und ich habe zufällig seinen Post gesehen. So haben wir uns kennengelernt.
Ja, genau. Also wir haben uns in, wie soll sie gesagt, in Wien kennengelernt. Sie hatte damals schon den Rückflugticket nach Peking eigentlich gebucht und wir haben dann versucht, es immer weiter rauszuschieben, bis wir dann gesagt haben, ja, vielleicht müssen wir es doch mal hier probieren. Und also wir waren damals sehr getrieben auch von dem, was wir beruflich beide vorhatten. Wir waren da, glaube ich, auch recht erfolgreich. Und da war eigentlich alles happy ding-dong, ja, kann man so sagen. Da hat eigentlich alles gepasst. Ja. Also für uns beide war es immer total schön, dass wir diese LinkedIn-Sicht des Lebens, dass die recht gut aufgegangen ist. Und dass aber auch so diese Instagram-Sicht des Lebens aufgegangen ist. Also wir sind echt schon ewig lange zusammen. Ja, wir gehen durch dick und dünn gemeinsam und wir waren eigentlich immer total happy mit dem Leben und total positiv nach vorne ausgerichtet. Vor unserem Sohn, der heißt Nick, viel Zeit im Flugzeug und ganz viel unterwegs. Da war eigentlich der Job, die Arbeit, die berufliche Erfüllung, so das Credo, das Nonplusultra. Und ist dann Nick gekommen und dann sind wir eine Familie geworden. Genau.
Und dann war der Nick, glaube ich, ungefähr 3 Jahre alt, als sich alles verändert hat für euch. Könnt ihr uns da mal mitnehmen, so auf die erste Zeit vielleicht auch, ja, als man noch gar nicht so genau wusste, was da eigentlich passiert?
Ich habe schon so wahrscheinlich ein halbes Jahr vorher gemerkt, dass ich immer mehr Probleme habe mit dem Schlafen. Also die heilige Dreifaltigkeit der Schlafstörungen. Nicht einschlafen können, immer aufwachen und ganz früh dann aus dem Bett. Ja, das war bei mir in allen möglichen Kombinationen eigentlich täglich ein Thema. Und ich habe mir ganz lange gedacht, ja, ich habe jetzt so eine komische Schlafstörung. Ja, ich kann einfach nicht mehr schlafen. Das war so das Hauptsymptom, das ich bei mir bemerkt habe, das sich schon viel, viel früher so eingeschlichen hat. Was aber wahrscheinlich noch passiert ist in der Zeit, ist so, dass sich über mein Denken wie so ein ganz dicker November-Label gelegt hat. Und meine Gedanken sind dann von so einem neutralen Ausblick aufs Leben so immer mehr ins Negative abgewandert. Und ich kann da ein Beispiel machen, zum Beispiel in der Arbeit habe ich dann angefangen anzuzweifeln, ob ich mich auf diese oder jene Kollegen oder Kollegin überhaupt noch verlassen kann oder dieses Projekt wird sowieso schief gehen und so weiter. So alles richtig schwarz gemalt. Und ich habe aber auch bei der Sausi total viele Sachen entdeckt, die mir davor, diese 15 Jahre davor, eigentlich komplett egal waren und die mir gar nicht aufgefallen sind, aber die haben mich wahnsinnig aufgeregt und wütend gemacht. Also da hat sich dann auch schon die Stimmung verändert, aber ich habe lange beobachtet, dass ich einfach nicht schlafen kann und dass ich zum Beispiel extrem dünnhäutig bin und dass ich auch wahnsinnig viel schwitze. Das war auch so ein Symptom. Ja, und sie hat das wahrscheinlich auch irgendwie bemerkt, aber wahrscheinlich anders.
Ich habe auch irgendwas komisch bemerkt, aber damals hatten wir überhaupt keine Erfahrung mit jeglicher psychischen Krankheit. Daran hatten wir nicht gedacht. Ich habe immer nur gedacht, weil wir beiden immer ziemlich viel arbeiten, vor allem Thomas, seit ich ihn vor 16 Jahren kannte, hat er immer extrem viel gearbeitet. Und es gab Phasen, dass er sehr gestresst war. Und ich dachte, das war so eine Phase, dass er ziemlich gestresst war. Und ich merke in den letzten 16 Jahren, er hat auch immer ein Muster, weil er etwas Neues anfängt. Möchte er beweisen, möchte er noch mehr arbeiten und stresst er noch mehr. Und da war gerade die Zeit, dass er bei Google angefangen hat. Dachte ich mir, ja, alte Muster, das pendelt sich irgendwann wieder an. Und irgendwann mal, Thomas hatte einen Podcast gehört und er hat mir gesagt, Xiaoxi, ich glaube, ich habe Depression. Und sofort war meine Reaktion, nein, wieso, du könntest doch nicht die Depression haben. Und das ist nur Stress. Das ist immer so, Jobanfang, bist du nervös, bist du gestresst und in 3 Monaten ist es wieder. Wegen meiner Naivität oder Ungewissheit habe ich die Realität einfach komplett verweigert. Und dann natürlich hat Thomas immer tiefer in die Depression gesunken, weil ich halt nicht gewusst habe.
Ja, um vielleicht diese Naivität, die wir damals hatten, noch mal ein bisschen zu unterstreichen. Wir haben dann so ein großes Action-Item genommen. Wir haben gedacht, okay, Schlafproblem und die Lösung ist jetzt, wir kaufen unsere sündhaft teure Matratze. Das kann man natürlich jetzt drüber lachen, aber das zeigt so ein bisschen dieses Nicht-Einsehen und dieses Nicht-Wahrhaben-Wollen, dass da viel mehr dahinter steckt als ein bisschen eine Schlafstörung. Und bis dann so ein Tag gekommen ist, wo ich in der Früh meinen Laptop aufgeklappt habe, habe meine Arbeits-E-Mails aufgemacht und klicke so auf das erste drauf und lese mir das durch und bin fertig mit dem Lesen und denke mal, hoppla, hätte ich aber gar nicht irgendwie mitbekommen, was da drinnen steht. Da muss ich es halt nochmal lesen. Man hat ja manchmal so Phasen, wo man irgendwas macht, denkt, jetzt habe ich komplett auf Durchzug geschaltet. Dann habe ich das nochmal gelesen und ich konnte zwar die Buchstaben und die Wörter, die kannte ich irgendwie erkennen, aber die haben sich einfach nicht zu Sätzen zusammengefügt, die für mich Sinn gemacht haben. Und ich weiß noch, ich habe dann die nächste E-Mail aufgemacht. Mir ist bei jeder E-Mail so gegangen, dass ich habe das gelesen, aber ich weiß jetzt nicht, was soll ich mit dem machen oder... Das hat mir natürlich wahnsinnig viel Angst gemacht, weil ich ja schon wusste, dass irgendwas tief drunter mit mir nicht passt. Ja? Und man denkt ja dann fängt ja das ganze Gedankenkarussell so richtig an. Ist irgendwas mit meinen Augen kaputt? Ja? Habe ich irgendeinen Gehirntumor oder keine Ahnung, was man hat? Ich glaube, das war dann auch so der Zeitpunkt, wo du gemerkt hast, wir müssen jetzt was machen. Also der braucht jetzt Hilfe, ja, das mit bisschen reden und hier Baldrian-Tropfen am Abend oder mit diese Schlafgummibärchen, das wird nicht mehr gut, ja.
Und dann passiert irgendwas in meinem Kopf, das ich überhaupt nicht mehr verstehen kann. Natürlich, da habe ich an Google gefragt, nicht mehr lesen, nicht mehr schlafen, zum besten Doktor sollen wir hingehen.
Ceci, vielleicht kannst du kurz erzählen, was du da alles beobachtet hast an mir und was du dann alles aufgeschrieben hast, weil du hast mir ja noch eine WhatsApp-Nachricht dann geschickt, damit ich das dem Arzt zeige, weil ich hätte wahrscheinlich gesagt, ja, ich kann nicht schlafen, dann hätten mich die wahrscheinlich wieder nach Hause geschickt, ja.
Ich kann mich noch erinnern, ich habe ungefähr so 5 cm Liste über WhatsApp an Thomas geschickt mit meiner Beobachtung. Schlafprobleme.
Ihr habt diese Liste, wenn ich richtig bin, dann habt ihr die auch in eurem Buch.
Ja, die ist auch im Buch. Ja, genau.
Genau, die ist aufgeführt und ich finde das noch spannend, also weil ihr habt da wirklich eben aufgeschrieben, ein mentaler Zusammenbruch im Urlaub, dann eben die Schlafstörungen, Schwitzen. Schreibt niemanden mehr auf WhatsApp zurück. Fand ich auch sehr spannend als Hinweis. Existenzängste, nur noch negative Gedanken, Konzentrationsprobleme und Appetitlosigkeit. Essen mochtest du auch nicht mehr. Ich finde das wichtig, dass wir das vielleicht auch mitgeben, weil wenn jemand das bei seinem Partner beobachtet oder ja, Ähnliches auffällt, dass man das eben auch aufschreibt und das wichtig werden kann, wenn man dann zum Arzt geht.
Die Menschen, die da reinkippen, die versuchen natürlich zuerst alle möglichen anderen Erklärungen, Ausreden, Phänomene zu benennen, weil wer sagt denn freiwillig, hier, ich muss in die Psychiatrie, das will doch kein Mensch. Das kann ich total verstehen. Und da war ich sehr, sehr dankbar, dass Sasi damals einfach diese Liste gemacht hat, weil ich hätte dem Arzt dann sicher gesagt, ich kann einfach nicht schlafen, weil in meinem Kopf war ja, das soll mir jetzt irgendwie so eine Tablette aufschreiben, damit ich schlafen kann und dann bin ich morgen wieder zurück in der Arbeit. Aber long story short, der hat dann gesagt, ja, Herr Reinbacher, das, was Sie haben, ist keine Schlafstörung und das werden wir auch nicht mit einer oder zwei Tabletten in den Griff bekommen. Ich versuche jetzt, Ihnen zu helfen, dass wir einen Platz für Sie auf der Station bekommen. Ja? Also das heißt, ich wurde dann aufgenommen und war 3 Monate in der Psychiatrie und wurde dann entlassen und war dann nochmal 5 oder 6 Monate in so einem ambulanten Psychotherapie-Setting und da sind schon 8 Monate vergangen. Ja? Zwischen Sasi googelt in ihrem Laptop, wo müssen wir hinfahren, Psychiatrie zu, ich war in der Klinik, ich habe Psychotherapie gemacht und da sind 8 Monate vergangen. Und das ist für alle, ja, und gerade in diesem schnellen Leben, das wir hatten, eine wahnsinnig lange Zeit. Und dann ist natürlich die Frage gekommen, und da kommt natürlich auch dann die. Die Erwartung von allen rund um einen herum. Ja. Der Therapeutin, der Psychiater, die haben ja alle irgendwie so das Bemühen auch, die Person wieder zurückbekommen ins Leben. Ja. Und natürlich dann auch von den Angehörigen. Ne. Sie hat auch gesagt, Herr Thomas, ja, get your shit together. Wir haben jetzt hier einen kleinen Sohn und du weißt, ich bin noch in Elternzeit. Das muss irgendwie weitergehen. Wir haben eine Hypothek und so weiter und so fort. Und bin ich nach 8 Monaten wieder zurück in den Job gegangen und da hat das Bauchgefühl ganz laut protestiert und gesagt, Thomas, das ist viel zu früh, kannst du noch nicht. Ja?
Lass uns ganz kurz einen Schritt zurückgehen. Ich möchte kurz mit dir in die Psychiatrie und dann möchte ich gerne kurz mit Sausi darüber sprechen, wie es für sie war, als du nicht da warst. Also ihr seid dorthin gegangen, du wurdest in die Psychiatrie eingewiesen. Das war aber keine geschlossen. Also warst du einfach die 3 Monate dort, aber konntest auch weggehen? Oder weißt du, wie stelle ich mir das vor? Man hört ja, man geht in die Psychiatrie, aber was passiert da eigentlich?
Also ich hab viele verschiedene Aufenthalte durchgemacht, weil wenn man die Geschichte dann noch weiter erzählt, dann kommt noch mal ganz langer Psychiatrieaufenthalt. Und also in der ersten Episode war es, das heißt, teilstationärer Aufenthalt. Das heißt, man kommt um 8 in der Früh hin und geht um 4 nach Hause, aber man schläft zu Hause. Ja? Aber man bekommt das Essen dort, macht alle Therapien dort. Und das ist die offene Depressionsstation. Das heißt, man kommt dahin und man kann jederzeit auch die Station selber verlassen. Man kann rausgehen in den Park und so weiter und so fort. Es hält einen niemand auf der Station. Also bei dem ersten Aufenthalt, ja, das kannst ja du berichten, da war es eher nur so, wo wir es so im Kopf hatten, ja, okay, der Thomas macht jetzt ja so sein 6- oder 8-Wochen-Programm, dann ist der wieder fit, ja. Das war so auch die total falsche Erwartung wahrscheinlich, die wir hatten, weil ich habe eigentlich immer gedacht, okay, ich komme da hin, ja, so typisch Produktmanager, ich komme da hin, ich kriege den Plan und ihr sagt mir jetzt, was ich machen muss und in 6 Wochen geht es wieder weiter so wie vorher. Und wir wollten ja eigentlich alle nur in das alte Leben zurück, dass wir so viele Jahre so hart gearbeitet haben, da hinzukommen. Ja.
Und wie war das für dich, Sasi, in diesem Moment? Warst du hoffnungsvoll, jetzt geht endlich was? Oder warst du auch, ich weiß auch nicht, wütend, weil du jetzt alles alleine stemmen musst? Oder wie war das für dich in dem Moment?
Also ich würde sagen, diese ganze Krise, auch für Angehörige, ist eine sehr harte Reise. Von meiner Erfahrung kann ich wirklich ehrlich sagen, ich war sicherlich kein Vorbild für andere Angehörige, aber ich war wahrscheinlich eine sehr gute Spiegel für viele, weil ich so viele Fehler wegen Ungewissheit gemacht habe. Dieses Verhalten ändert sich auch mit der Zeit. Als Thomas erstmal in der Station aufgenommen wurde, war ich sehr erleichtert. Mindestens wussten wir Angehörige, was passiert ist. Was hat er? Er hatte eine Krankheit, die einen Namen hat. Und war ich naiv. Und da habe ich gedacht, okay, weil jemand krank ist, wird er geheilt mit Hilfe von Doktor. Dann bin ich nach Hause gegangen, sogar erleichtert am Anfang. Ich höre auch von vielen, vielen Angehörigen, wenn die betroffene Person erstmal in die Psychiatrie halt aufgenommen wurde, die erste Gefühl ist für uns Angehörige meistens Erleichterung. Dann habe ich natürlich während dieser Zeit viel gelesen, also was ist gut für die Genesung, Spazierengehen, Sport, Meditation und so weiter und so fort. Man kann eine hundert Item auf einer Liste haben, was den Betroffenen tun sollen, damit sie schneller gesund werden können, damit sie schneller wieder in die Arbeit zurückgehen können. Und ich war in dieser Zeit sein irgendwie Coach, aber leider ein nicht so guter Coach. Ich habe für ihn so, wir gehen spazieren, wir gehen Yoga. Yoga, weil Yoga hat mir sehr gut geholfen. Ich konnte damals meine Gedanken extrem gut abschalten. Egal, ob Thomas will oder nicht, ich habe ihn gezwungen. Auch weil wir vor der Depression wirklich sehr, sehr lang zusammen waren, wir sehr, sehr gute Verbindung und Liebe zueinander haben. Ich könnte ihn motivieren, weil er alles getan hat, obwohl er nicht wollte, mir zu lieben. Ich habe ihn zu viele unterschiedliche Dinge gezwungen. Was sehr lächerlich war, damals wusste ich nicht, aber rückblickend sehr lächerlich war. Stimmt das?
Ich glaube, die Synthese aus dem Ganzen ist, guter Partner, gute Partnerin, gute Mama, guter Papa heißt nicht, dass ich die Person auch therapieren kann. Und das ist ganz zentral. Also wenn jemand so tief in der Depression steckt wie ich, dann hilft da kein Yoga, keine Meditation, kein Achtsamkeitskurs, kein jeden Tag unbedingt spazieren gehen. Da brauchst du andere Hilfe. Und auch wenn man glaubt, man kann in den Gesprächen der Person helfen, dann würde ich auch sehr vorsichtig sein, weil so eine Therapeutin oder Therapeut, die sind ja auch ganz anders ausgebildet und die haben jetzt auch nicht so diese emotionale Verbindung zu der Person. Und ich meine, wenn Angehörige zu viel wollen und zu viel nach vorne pushen und links und rechts versuchen, alles für dich zu machen, dass das sehr, sehr kontraintuitiv ist und dass das eigentlich richtig große Gräben und Furchen in die Beziehung reinzieht, die man eigentlich vorher gar nicht hatte. Ja, weil die Person, die da drinnen steckt in dieser Krise, die sieht ja genauso aus. Ja, aber die denkt und fühlt und handelt ganz anders wie vorher. Und das kann unser Hirn von einer Familienmitglied gar nicht verarbeiten, weil das ist der Thomas, der schaut genauso aus. Der muss doch jetzt einfach nur mal rausgehen. Geh raus, mach Sport, denk positiv. Aber er kriegt es einfach nicht hin. Was ist mit dem los? Und das sehen wir halt auch immer wieder, weil wir sehr viel mit Angehörigen jetzt arbeiten, dass einer der großen Fehler ist bei den Angehörigen, entweder, dass man sich zu sehr aufopfert für die betroffene Person, dass man versucht, alles abzufedern, alles zu machen und man dann selbst vielleicht vor die Hunde geht oder dass man versucht, dieses Mindset reinzubekommen. Ich fix diese Krankheit jetzt für dich. Ja? Ich mache dich wieder gesund. Aber das funktioniert halt leider nicht. Und deswegen ist auch ganz, ganz wichtig, ich glaube, so Dinge, wie es ja sie gemacht hat, dass man richtig konkret diesen Behandlern bei dieser Diagnose hilft. Also ich habe eigentlich auch das alles gesehen bei meinem Mann. Ja, das sagt er Ihnen nicht, aber das ist alles Tatsache. Da kann man total viel helfen und dass man die Person dann ermutigt und sagt, okay, wenn du in die Klinik gehst, ich mache das und das und wir kriegen das zu Hause hin, du musst dir keine Sorgen machen. Das kann man richtig machen. Aber diese Behandler, diese Therapeutenrolle einzunehmen, ich glaube, das kann nur nach hinten losgehen. Weil es da immer emotionale Zwischenwelt gibt, Erwartungen auf eine gemeinsame Vergangenheit, die da mitschwingt. Und da gehen dann auch viele Beziehungen, nehmen da Schaden dran oder gehen vielleicht auch dann kaputt. Ja.
Sausi, wie hast du denn das geschafft? Thomas hat gerade gesagt, eben, da sieht immer noch genauso aus, aber der denkt und handelt ganz anders. Wie hast du es denn geschafft? Das ist keine kurze Zeit oder ist fast ein Jahr oder ein Jahr lang wahrscheinlich schlussendlich doch auch deine Liebe aufrecht zu erhalten und auch ja, den Mann zu sehen, der er ja eigentlich ist.
Ich wollte die Depression wegmachen. Deshalb habe ich ja ihm so viele Sachen rangeschleppt und vorgeschlagen und ihm gepusht, das zu machen. Und dann, als Thomas angefangen wieder zu arbeiten, ihm geht's nicht gut. Und mit wem sollte er sprechen? Er sitzt in der Arbeit und ruft mir 20 Mal an und sagt es mir, mir geht's nicht gut, ich kann das nicht machen, ich habe Angst. Solche negative Wörter und Sätze und Gefühle hat er mir von in der Früh an bis am Abend bombardiert. Ich hatte das nicht mehr aushalten können. Und dann machte mein System was ganz Automatisches. Ich habe eine emotionale Mauer zwischen uns geschlossen. Irgendwann mal habe ich gesagt, ich kann das nicht mehr weiter anhören. Und dann war ich auch gereizt. Und in dieser Zeitpunkt war, habe ich diese viele Sachen gesagt, das ihn verletzt hat. Zum Beispiel, als er von New York mich angerufen hat und gesagt hat, er Angst hat. Ich habe ihm gesagt, dann get your shit together. Warum unsere Beziehung wieder gut funktioniert hat, das müssen wir anfangen mit Thomas zweite ganz schlimme Episode, die wahrscheinlich 2 Monate nach seiner Wiederangegliederung angefangen hat.
Ich war da in Zürich im Hotel und ich war da eine Woche dort und ich konnte die ganze Woche eigentlich nicht schlafen, habe in der Nacht nur in die Decke gestarrt und ich habe innen drinnen schon gewusst, scheiße, das geht jetzt wieder volle Kanne los, weil man ja dann schon sehr feinfühlig wird auf diese Symptome. Und ich habe dann ganz verzweifelt meine Therapeutin angerufen und die hat gesagt, bei der habe ich genauso oft angerufen wie es ja sie. Und die hat gesagt, ich kann Ihnen jetzt nicht mehr helfen. Sie müssen jetzt nochmal in die Klinik zu Ihrem Arzt und wir müssen schauen, ob wir irgendwie medikamentös was machen können, weil ihr Reden hilft jetzt nicht weiter. Ja? Und wenn man jetzt einen Psychotherapeuten kennt, dann ist ja das mit Tabletten und Psychotherapeuten oft so wie Teufel und Weihwasser. Das ist schon hier irgendwie dann Eskalationsstufe. Ne? So. Und dann, was mich dann so wahnsinnig schockiert hat, ist, wie schnell das alles gegangen ist. Ich habe dann in kürzester Zeit auch ganz, ganz krasse, dunkle Gedanken entwickelt. Und zwar Gedanken an das eigene Ende, an den Suizid, weil für mich das damals der einzige logische Ausweg war aus dem ganzen Schlamassel. Weil in meiner depressiven Denkweise, die nichts mit der Realität zu tun hatte, habe ich gedacht, ich will zwar jetzt nicht sterben, aber ich will einfach nicht so weitermachen. Und ich bin einfach eine Riesenlast für meine Familie, weil die ich jetzt komplett enttäusche, weil ich habe es nicht geschafft, da rauszukommen. Alle denken, ich bin wieder gesund. Ich fange wieder an zu arbeiten, ins alte Leben zurückzugehen und ich stürze nochmal komplett ab. Ja. Und ich wusste ja von meiner ersten Erfahrung, es wird jetzt nochmal viel, viel länger dauern, da wieder rauszukommen. Und ich konnte mich von diesen Gedanken überhaupt nicht mehr distanzieren. Das war der logische Ausweg. Das ist besser für Xiaosi, für unseren kleinen Sohn, für den Nick, weil er hat dann keinen Papa, dem zu Lasten liegt und so weiter und so fort. Ja. Und ich habe nicht nur so drüber nachgedacht, sondern ich habe auch ganz konkrete Pläne schon gemacht. Und ich habe aber dann Gott sei Dank mich nochmal der SSI anvertraut, die dann Gott sei Dank nochmal geschalten hat und gesagt, Thomas, wir müssen wieder in die Klinik fahren, das geht nicht. Ja. Also ich kann ja auch nicht jetzt auf dich aufpassen. Ja. Ich kann nicht die ganze Zeit neben dir sitzen. Ja, es geht so nicht weiter. Und das war der absolute Tiefpunkt natürlich, weil wir erst gedacht haben, wir haben das ganze Ding überwunden. Und dann rasselt es nochmal so viel schlimmer runter. Und kann mich noch erinnern, dass es dann die Aufnahme war in der geschlossenen Psychiatrie und ich stehe da drinnen in der Station und sie steht draußen und da ist so eine doppelte Schleuse mit so einem milchigen Glas. Und man konnte sich schon noch sehen, dass uns beide da die Tränen runtergelaufen sind. Und wir waren vielleicht 4 Meter voneinander entfernt, aber das hat sich angefühlt, wie wenn wir 400 Kilometer voneinander entfernt sind. Und ich konnte es gar nicht so wirklich verarbeiten und glauben, dass das jetzt so schnell wieder gegangen ist. Und in der Station musste man dann natürlich auch alles abgeben, ne? Den Gürtel, das Handyladekabel, das Handyladegerät, damit man sich nichts antut. Das ist ja auch alles richtig, aber wenn man vorher 2 Wochen vorher auf Business Trip mit der Firma in Zürich ist und man war sein ganzes Leben lang überall unterwegs und hat alles selber auf die Reihe bekommen, dann war das schon einer der tiefsten Tiefpunkte überhaupt. Und ich war viel schlechter noch beisammen als beim ersten Mal. Ich konnte beim zweiten Mal nicht mal wirklich sprechen. Also mir sind die Worte nicht eingefallen. Und der Arzt hat in dem Arztbrief, den ich dann später bekommen habe, bei der Aufnahme reingeschrieben, der Herr Reinbacher, der kann sich gar nicht artikulieren, was der eigentlich hat. Ja. Das war der absolute Tiefpunkt überhaupt. Ich habe dann auch nochmal meine Mutter angerufen in Österreich und gesagt, wenn du mich nochmal sehen willst, dann musst du jetzt kommen, weil ich dachte, das ist das Ende. War es aber Gott sei Dank nicht. Und irgendwann habe ich mir dann gedacht, Thomas, ganz, ganz großes Scheiß drauf, ja, fuck it. Wenn du da nochmal rauskommst und da geht es auch nur ein Stück weit besser, was ich ja damals nie geglaubt hätte, da musst du drüber reden, weil das ist so viel wichtiger als die tollen Jobs, die du da bei NASA, McKinsey und Google hattest. Das interessiert da eigentlich im Vergleich niemanden, aber das ist so die Story deines Lebens. Und du musst darüber reden, zumindest in der Familie, weil ich dachte, ich muss das für meinen kleinen Sohn aufschreiben. Der muss wissen, was mit dem Papa passiert ist. Und da hat sich dann dieses ganze Thema entwickelt. Ich werde da nicht mehr so wie in der ersten Episode das alles unter den Tisch kehren und Herz-Kreislauf vortäuschen, sondern ich werde darüber reden. Und das hat mir ein bisschen den ganzen Druck, diese Scham genommen. Aber ich hätte es nicht gemacht, wenn ich nicht so einen richtigen Schlag da abbekommen hätte, der wirklich ganz heftig war.
Darf ich noch ganz kurz einhaken, weil das finde ich mega wichtig, weil du sagst jetzt eben, du findest es unglaublich wichtig, dass ihr jetzt darüber sprecht. Als du beim zweiten Mal eingeliefert wurdest, hattest du Saucy gebeten, dem Psychiater nicht zu sagen, dass du Suizidgedanken hast. Und was ist dann passiert? Ich finde das einen ganz wichtigen Moment, der, glaube ich, auch dazu geführt hat, dass du dann dort geblieben bist, richtig?
Ja, das war eigentlich Saucys Moment. Magst du das erzählen? Ja.
Als wir in der Psychiatrie gefahren sind, Thomas hat mir den ganzen Weg dorthin gebeten, wirklich gebettelt. So, er hat Tränen in den Augen, voller Panik. Und so kannte ich Thomas nicht. Ja? Der in meinen Augen war immer sehr stark, souverän. Und er hat wie ein kleines Kind vor mir verhalten, hat mir gebeten. Bitte, Saucy, sag nicht, ich weiß, was passiert. Sie sperren mich an. Ich werde nie rauskommen. Und dann katastrophisiert er so viel. Und seine Worte und seine Verhalten hat mir so unsicher gemacht. Zum Glück hatten wir die Zeit, wir sind einfach hingefahren, ne, zur Notaufnahme und mussten wir lange warten. Während wir gewartet hat, Thomas ist herumgegangen, weil er diese Unruhe gehabt hat und er immer wieder zu mir gekommen. Bitte sag nicht. Ich erlaube das nicht. Ich werde dich hassen, wenn du das sagst. Und ich war so unsicher. Ich habe meine beste Freundin geschrieben. Ich habe meine Mama geschrieben, was ich machen soll in diesem Moment. Und haben sie beide gesagt, das kannst du nicht für ihn verheimlichen. Eigentlich weiß man selbst, dass sowas so man nicht verheimliche. Aber wenn man drinnen in dieser Situation sitzt, so ein Mensch vor dir, den du liebst, ihr so bettelt, wie ein Kind. Ich wusste es nicht, was ich tun sollte. Und dann, wegen meiner Mama und meiner besten Freundin, habe ich mich entschlossen, irgendwie zu vermitteln, aber ohne Thomas es merkt. Zum Glück hatte er damals diese Unruhe. Er konnte nicht still sitzen. Er geht einfach herum. Und dann Thomas hat mir immer anvertraut, weil er wusste wahrscheinlich auch selbst, dass er nicht so gut sprechen kann, was er hat. Er hat mich mitgenommen in den Gespräch mit den Psychiaterin. Und als er herumgegangen ist, habe ich einfach einen Post-it in die Hand genommen, hat geschrieben, er hat Suizidgedanken, weil die Ärztin hat ihm schon gefragt. Er hat gesagt, nein, das habe ich nicht. Ich habe auf den Zettel geschrieben und hatte den Psychiaterin geschoben. Und dann sie hatte auch zu mir genickt. Und dann hat sie Thomas vorgeschlagen, sofort aufzunehmen. Und dann direkt danach musste ich nach Hause fahren, seine Sachen zu holen, weil wir hatten nichts mitgehabt. Und das war der Moment, das alles verändert hat. Als ich angekommen bin, war Thomas nicht da. Es war ein Vierbettenzimmer. Genau gegenüber Thomas' Bett war ein Bett. Auf dem Bett und auf dem Boden sind voll mit zerrissener Buchpapier. Und darauf extrem viel Zigarettenasche. In diesem Moment habe ich gedacht, wo sind wir überhaupt gelandet? Dass diese verrückte Raumszenarien hat mir wirklich an gedacht, so habe ich mich eine Psychiatrie vorgestellt. Einfach verrückt. Und in diesem Moment habe ich volle Panik und Angst bekommen. In diesem Moment habe ich erstmal das Gefühl bekommen, dass ich Thomas wirklich verlieren kann. In den letzten 15, 16 Jahren hatte ich nie das Gefühl, ich werde Thomas verlieren. Aber in diesem Moment, das wurde meine Realität. Jetzt werde ich ihn verlieren. Und dieses Gefühl hat alles verändert. Ich hatte früher so viel Erwartung, dass wir unser Leben zurückhaben sollen und dass wir noch großes Ziel haben für unser Leben. Aber für diesen Moment hatte ich nur ein Ziel, nur eines, dass er lebt, dass ich ihn nicht verliere, dass unser Nick noch einen Papa hat. Das war jedes Mal, wenn ich darüber rede, bin ich sehr emotional, weil dieser Moment so schwierig war zu akzeptieren. Aber auch weil ich diesen Moment erlebt habe, habe ich Thomas Krankheit endlich akzeptiert. Ich wusste, dass Thomas sehr krank war. Das hat dann alles verändert, weil ich keine Erwartung mehr hatte, weil ich nur ein Ziel hatte. Dann habe ich keinen Druck mehr an ihm geübt. Das hat seine Genesung auch ziemlich geholfen. Und seit diesem Zeitpunkt, mein Leben, gab es nur zwei Aufgaben. Thomas in den Psychiatrie zu besuchen, weil ich wusste, dass er mich braucht. Zum Glück hatte ich damals auch die Zeit. Ich war noch in der Babypause. Ich war jeden Tag. Ich habe für ihn gekocht und ihn besucht. Nur weil er mein Essen gegessen hat, hat mich so gefreut, weil er 3 Minuten hinsetzen konnte, weil sonst läuft er nur herum, habe ich mich gefreut. Und so Schritt auf Schritt haben wir halt ihn von seiner Depression zurückgeholt. Und mein Leben damals war nur Thomas besuchen, für Thomas kochen, Thomas besuchen und Niki abholen. Dazwischen mache ich noch eine Stunde Yoga, weil ich brauchte auch die Zeit, dass ich die ganze Schwere einfach für eine Stunde irgendwie vergesse. Aber das war gut wahrscheinlich für ihn in diesem Moment, aber für Angehörige, für lange haltet man das auch nicht aus, weil ich habe wirklich alles aufgeopfert und es gab kein Ich mehr. Es gab nur Thomas und Nick und das erlebt auch extrem viele Angehörige alltäglich. Deshalb habe ich dann, wenn Thomas ein bisschen bergauf geht, habe ich massiv auch Schlafstörungen bei mir. Ich habe auch Schlafstörungen bekommen. Ja.
Wer hat sich um dich gekümmert?
Niemand. Also niemand. Ja, nicht niemand, würde ich sagen. Ich muss sagen, Thomas und ich hatten in dieser Zeit, ich würde nicht sagen, also die Depression, ja, wollten wir nicht, aber wir hatten gute Glück, dass wir sofort aufgenommen konnte in den Station. Und ich hatte auch eine Freundin, die als Coach arbeitet. Wir haben uns vielleicht dreimal der Woche telefoniert, dass ich auch jemand habe mit ihr, dass ich die ganze Probleme sprechen kann. Das ist auch eine Rettung für mich. Ansonsten haben wir niemand gehabt. Ja, alles bezüglich Haushalt, bezüglich administrative Sachen, bezüglich Kindererziehung, alles ist auf meiner Schulter. Und ich glaube, deshalb hatte ich auch die Schlafstörung bekommen, weil für lange Zeit haltete niemand das aus. Und die meisten Angehörige, die arbeiten auch nebenbei, ja, die haben auch noch eine zusätzliche Belastung, als ich damals gehabt habe. Deshalb finde ich Hilfe für Angehörige extrem wichtig ist, auch weil psychische Erkrankung ist ganz anders wie andere Erkrankungen. Das fordert sehr viel von Angehörigen. Aber leider verhalten wir intuitiv vieles falsch. Also wir wussten nicht, meisten von uns wussten nicht, was den Betroffenen eigentlich brauchen. Ja, wir wussten nicht, wie wir sprechen sollen, wie wir kommunizieren sollen, wie wir verhalten sollen. Das machte das Leben natürlich auch nicht einfach. Das gab es auch niemand, die mir das sagt. Weil jemand mir damals gesagt hat, von Klinik entlassen heißt es nicht gesund. Nach 5 Monaten Therapie sollte jemand mir sagen, bitte langsam rangehen. Er ist noch nicht stabil genug für eine Fulltime fordernde Job für Google. Es war schon genug. Vielleicht würde er diese zweite Episode nicht bekommen. Aber das hat niemand uns gesagt. Deshalb fand ich, es ist ganz, ganz, ganz wichtig für die Angehörige auch solche Informationen zu vermitteln. Was können wir erwarten? Was können wir, dürfen wir nicht erwarten? Und das erleichtert schon vieles, sowohl für den Betroffenen als auch für die Angehörige. Und natürlich, das bedeutet auch Erleichterung für die ganze Familie.
Manchmal merkt man, so wie es gerade läuft, geht es nicht mehr. Vielleicht schlafst du schlecht, vielleicht kreisen deine Gedanken ständig, vielleicht funktionierst du einfach nur noch. Und manchmal kann man so gar nicht so genau sagen, was eigentlich nicht stimmt. Man spürt es einfach. Und dann ist es manchmal sehr schnell zu spät. Genau das will EPSI ändern. EPSI ist die Schweizer Plattform, wo du in wenigen Schritten eine passende Psychologin oder einen geeigneten Therapeut findest. Online und ganz wie es für dich und in dein Leben passt. Du musst nicht warten auf einen freien Platz. Du musst nicht überall rumtelefonieren. Du gehst an, was dich beschäftigt und EPSI matcht dich sofort mit einer qualifizierten Fachperson, die zu dir und zu deiner Situation passt. Und das besonders Schöne daran ist, du musst eigentlich gar nicht wissen, was du brauchst. Du darfst dich in all deiner Unsicherheit mit einer Psychologin oder einem Psychologen connecten, ganz einfach, unkompliziert und flexibel. Manchmal reicht schon ein Gespräch, um Klarheit zu schaffen und manchmal braucht es ein bisschen mehr Tiefe. EPSI bietet genau all das, auch für Angehörige von Betroffenen übrigens. Und noch ganz wichtig, wenn du dich in einer akuten Krise befindest, dann wende dich bitte direkt an eine Notfallstelle oder in der Schweiz an die 143. EPSI selber weist darauf hin, dass die Plattform nicht für lebensbedrohliche Situationen gedacht ist. Und jetzt geht es weiter mit unserem Podcast.
Thomas, als du dann in der geschlossenen
Gesellschaft, in der geschlossenen Psychiatrie warst.
Ehrlich, es war auch eine sehr geschlossene Gesellschaft dort, ja, kann ich bestätigen.
Wie stellen wir uns das vor? Ich meine, Sausi hat uns jetzt einen kurzen Einblick gegeben, aber du warst dann da. Wie lange warst du da und was hast du da gemacht? Oder was hat dir geholfen?
Ja, also ich möchte mit einem Vorurteil aufräumen. Man stellt sich ja, wenn man Psychiatrie sagt, dann beginnen bei den Leuten überall die Gedanken zu fliegen und man hat diese Horror-Szenarien im Kopf. Ich denke, es hat sich sehr, sehr viel in der psychiatrischen Behandlung geändert in den letzten 10, 20 Jahren. Und für mich war es damals absolut notwendig. Also ich hätte das nicht ohne geschafft und ich bin wahnsinnig dankbar, so hart es auch war, das zweite Mal da wieder hinzukommen, zu wissen, das wird jetzt noch viel länger dauern als das erste Mal und du musst auf diese geschlossene Station. Aber ohne die hätte ich es nicht geschafft. Jetzt ist natürlich eines der großen Thematiken, was macht man dort? Wie wird man gesund? Man hat ja als Betroffener diese Hoffnung, genauso wie alle Angehörigen, man kommt dorthin und dann geht's los mit der Genesung. Aber die Realität bei einer psychischen Erkrankung ist, dass das wahrscheinlich erst der Anfang von einer langen Reise ist. Das ist zentral. Ja, ist nicht so wie, du gehst jetzt ins Krankenhaus, weil du hast das Sprunggelenk gebrochen und am nächsten Montag ist die OP und dann gibt's einen 6 Wochen Reha-Plan. Das gibt's bei den psychiatrischen Erkrankungen leider nicht. Ja, das ist ein ganz, ganz langwieriger Prozess. Was mir dort am Anfang geholfen hat, als ich so wirklich ganz am Ende war, war wahrscheinlich einfach das in so einer Klinik, dass du da so wie eine Käseglocke übergestülpt hast. Ja? Du musst dich jetzt nicht drum kümmern um deinen Sohn. Du musst jetzt nicht zu Hause im Haushalt machen. Du gehst nicht arbeiten. Es wird dir Essen gebracht und so weiter und so fort. Das heißt, diese künstliche Ruhe, die da erzeugt wird. Du musst auf einmal nichts mehr. Das hilft. Und dann hat mir am Anfang wahrscheinlich auch natürlich die medikamentöse Therapie so weit geholfen, dass ich überhaupt zum Punkt komme, dass ich wieder halbwegs vernünftig schlafen kann und dass ich wieder irgendwie klarere Gedanken fassen kann, damit ich überhaupt psychotherapiefähig bin. Es gibt natürlich viele Leute, die Vorurteile auch zu Recht wegen diesen Nebenwirkungen mit den Medikamenten haben. Aber in meinem Fall war das absolut notwendig, um überhaupt einen Punkt zu erreichen, dass ich wieder Therapie machen kann. Wenn ich durch diese wahnsinnige Unruhe, ja, die sich nicht nur nach innen zeigen kann, sondern nach außen, dass man sich die ganze Zeit bewegen muss, diese motorische Unruhe bei einer Depression, wenn man die ganze Zeit rumläuft auf der Station, nur an den Suizid denkt und nicht schläft, dann kannst du keine Psychotherapie machen. Das muss jedem klar sein. Das Dritte, was mir geholfen hat, war wahrscheinlich die lange Dauer. Weil ich bin davon überzeugt, wenn so krasse Einschnitte im Leben passieren, man braucht relativ lange, um das zu verarbeiten. Ich kann nicht in der zweiten Woche dann denken, ja, okay, dann muss ich halt meinen ganzen Lebensweg, den ich aufgegeben habe, einmal durchschneiden und was ganz anderes machen und so weiter und so fort. Das dauert und es dauert auch ziemlich lange, bis man zu dem Punkt kommt. Und ich glaube, die Therapeuten nennen das die radikale Akzeptanz, also anerkennen, was jetzt Sache ist, aber nicht, das heißt nicht aufgeben. Ja, diese Krankheit akzeptieren heißt, ich schaue jetzt nach vorne von dem Punkt, den ich jetzt bin, was ist der nächste Punkt, den ich machen kann. Aber ich vergleiche mich nicht mehr mit diesen Hochleistungsthomas von früher, weil da kann ich nur verlieren. Meine Tagesleistung in der Psychiatrie für viele Wochen war, ich habe es geschafft, mich aufzuraffen, zu duschen. Ich war bei der 10 Minuten Morgensport dabei und ich habe das Mittagessen gegessen. Das war die Tagesleistung. Wenn ich mich da jetzt vergleiche mit dem Manager bei Google, der hier alle möglichen super wichtigen Sachen macht, dann kann ich nur verlieren. Aber wenn ich mir dann ansehe, auch letzte Woche, da habe ich es vielleicht nicht geschafft, dass ich jeden Tag aufstehe. Ja, habe es nicht geschafft, dass ich da dusche und bei diesem Morgensport dabei bin. Aber die Woche habe ich es geschafft. Und das sind so diese ganz kleinen Wins, die man hat, an die man sich festhalten muss und sagen, okay, ich mache jetzt ganz kleine Baby-Steps.
Wie wusstest du, ich bin bereit, nach Hause zu gehen?
Ich habe ja dann, wo ich dann gewusst habe, ich werde das irgendwie für den Nick aufschreiben. Dann war ich ja dann nochmal nach dieser langen Klinikphase stationiert, nochmal in der Tagesklinik ziemlich lange. Und dann habe ich dann schon angefangen, so nebenbei mir zu überlegen, wenn ich das aufschreibe und das wird ein Buch, welche Teile gibt es da? Und da gibt es einen Teil, so die wichtigsten Fragen, die Patienten sich stellen. Das ist ganz hinten im Buch. Und da habe ich Zettel ausgehängt in der Klinik, typisch Produktmanager, den es da schon deutlich besser gegangen ist, und habe gesagt, hier, schreibt man hier rein auf die Zettel, was sind eure Fragen? Und man würde jetzt natürlich denken, die Betroffenen, die fragen sich, werde ich wieder gesund und so weiter. Aber eine der Hauptfragen ist überhaupt nicht, werde ich wieder gesund, sondern wie merke ich überhaupt, dass ich wieder gesund bin? Weil dieser ganze Heilungsverlauf von so einer Depression, zumindest bei mir, war nicht stetig, war auch nicht so sprunghaft, sondern das war so eine Riesenwellenbewegung. Geht es wieder besser, dann geht es wieder richtig schlecht, dann geht es wieder besser, geht es wieder richtig schlecht. Und zu unterscheiden, ob man jetzt in so einem lokalen Optimum oder in dem globalen Optimum ist, das ist verdammt schwer. Und das ist eine der ganz schwierigsten Fragen zu beantworten. Geht es mir wieder gut? Oder bin ich jetzt bereit für eine Entlassung? Ich habe es bei mir dann gemerkt, dass so der alte Thomas so kurz wieder durchgeblinzelt ist. Ich bin ja schon seit meinen frühesten Jugendjahren absoluter Ärztefan, also nicht des Personals, sondern von der Band, ja, die Ärzte aus Berlin. Und ich habe mir immer gedacht, die haben nämlich ein Lied, das heißt Himmelblau. Ja. Der Himmel ist blau und der Rest deines Lebens liegt vor dir. Das finde ich ja so tolles Lied und Metapher, weil es so viel Hoffnung macht in dieser dunklen Depression. Ich habe mir gedacht, wenn ich da was schreibe, ich muss den Songtext da abdrucken. Und dann habe ich mich eines Tages da in der Klinik mal hingesetzt am Laptop und habe dem Management von den Ärzten eine E-Mail geschrieben und habe einfach abgesendet. Und den nächsten Tag haben wir gedacht, ja, Moment, das war ja gar nicht der Thomas in der Depression, weil der Thomas in der Depression hätte urviel Angst gehabt, das zu machen. Ja? Der hätte ja sich das nie getraut, weil ich war ja wirklich am Ende. Ich habe mich ja gar nichts mehr getraut. Und da ist so der alte Thomas, der vielleicht ein bisschen frech ist und einfach mal macht, wieder durchgekommen. Und da habe ich gemerkt, ja, hoppla, schön langsam tritt die Krankheit wieder in den Hintergrund. Aber das heißt nicht, dass dann jeder Tag so weiter, mal wieder zwei, drei schlechte Wochen und dann geht es wieder bergauf. Aber so kann man das erkennen. Und es ist eine der ganz, ganz schweren Fragen, wann bin ich wieder gesund? Nicht nur für die Angehörigen, weil die sagen, ja, Moment, der ist mit der Klinik jetzt fertig, mit der Therapie fertig, jetzt geht es wieder los, sondern auch für die Betroffenen selber. Und deswegen wäre ein Riesentipp von mir, was ich ganz anders gemacht hätte, ich würde jetzt nicht mehr einfach in den Job einfach so zurückgehen und so in Deutschland gibt es den Stufenplan, wo man 2, 4, 6, 8 Stunden und dann wieder Vollzeit arbeitet, sondern ich würde mich wahrscheinlich bei einem gemeinnützigen Verein engagieren, wo mein Arbeitgeber, die Krankenkasse, niemand etwas weiß davon, und einfach mal schauen, wenn ich dann wieder Aufgabe übernehme, wie geht's mir denn damit? Weil wenn du 2 Jahre so wie ich raus bist und 2 Jahre krankgeschrieben und nur in so Einrichtungen bist, dir fällt A, die Decke auf den Kopf, und B, hast du auch gar nicht so viel wieder Umgang mit normalen Leuten, mit normalen Aufgaben, dass du überhaupt vernünftig einschätzen kannst, bin ich jetzt wieder gesund, kann ich zurück, kann ich aus der Klinik raus, kann ich wieder arbeiten gehen? Und das ist etwas, wo ich weiß nicht, wie die Situation in der Schweiz ist, aber in Deutschland und Österreich ist es ein fundamentales Systemversagen, dass man, wenn man entlassen wird, ist dann die Frage, wie geht's weiter? Weil die große, große Aufgabe ist ja, wie komme ich wieder in das Leben zurück? Wie geht's dann weiter? Nicht die Akutbehandlung, sondern wie geht's dann weiter? Und das ist ein Thema sowohl für die Angehörigen, ja, was kann ich erwarten? Und auch für die Betroffenen, ja, weil das Schlimmste, was passieren kann, ist, so wie bei mir, man versucht dann wieder zurückzugehen und man stürzt dann nochmal komplett ab. Und bei einer Depression, da bin ich mir sicher, ist das Problem immer dieser Ausgangspunkt. Ja. Lasse ich das extremst eskalieren, bin ich ganz, ganz unten, dauert es natürlich viel länger, da wieder rauszukommen. Und wenn ich das früher bemerken würde, früher gegensteuern, dann habe ich da viel bessere Chancen. Und das würde ich mir auch bei dem Rückkehr in das normale Leben wünschen. Und da sind nicht nur wir Betroffenen allein auf weiter Flur, sondern auch die Angehörigen. Das ist ja auch so einer der Gründe gewesen, wo wir gesagt haben, nach dem Buchprojekt ist, was machen wir jetzt? Also was machen wir jetzt? Thomas, geh nicht zu Google zurück, aber was machen wir jetzt? Und wir haben was total Sinnvolles und Sinnstiftendes. Ja, weil damals habe ich nur E-Mails gemacht und E-Mails raus, E-Mails rein, E-Mail nach USA, E-Mail nach Asien. Aber am Ende des Tages, was habe ich da eigentlich bewegt? Habe ich da überhaupt irgendjemand erreicht damit? Und jetzt mit dem Erste-Hilfe-Kurs, den wir machen für Angehörige von an der Person betroffenen Menschen, da können wir wirklich Leuten helfen. Ja, wir arbeiten nicht mit Betroffenen, weil wir sind keine Experten. Wie gesagt, das müssen die Profis machen, aber die Angehörigen, das sind so die Hidden Heroes. Und das Wichtige ist, dass man eben halt für beide Seiten sich nicht versteckt, ja, dass man sagt, okay, ich hole mir da jetzt Hilfe und ich schäme mich nicht dafür. Und ich würde mir sogar wünschen, wenn man sagen könnte, ich bin sogar stolz darauf, dass ich mir Hilfe geholt habe, weil da habe ich irgendwie was wahnsinnig Großes gelernt. Ja? Oder ich habe irgendwie nochmal eine Chance gehabt, mein Leben nochmal neu auszurichten oder umzupriorisieren. Und das wäre so die große Vision, die wir halt hätten für unseren kleinen Sohn, wenn der jetzt in 10, 15 Jahren, dass das normal ist, dass man sich Hilfe holt und dass man sich da nicht verstecken muss. Weil wenn man sich die Zahlen ansieht, es gibt fast keine Familie, die nicht entweder direkt oder indirekt davon betroffen ist. Und wir gehen teilweise mit dem Thema um, wie wenn das die Pest oder Cholera wäre. Ja.
Ja, ganz wichtige Arbeit, die ihr da macht. Und wir werden, also das Buch gibt es auch bei uns im Concept Store. Da könnt ihr direkt bei uns dann bestellen. Und ich möchte einfach dich noch fragen, Sausi. Also eben, Depression ist eine Krankheit, die kann wiederkommen. Hast du Bedenken oder Angst oder im Hinterkopf, dass die nochmal kommen könnte?
Natürlich habe ich Bedenken. Thomas hat auch Bedenken. Aber ich kann nur für mich jetzt sagen, Angst habe ich nicht, weil wir durch diese Extremkrise viel gelernt haben, weil wir auch jetzt ein komplett neues Leben aufgebaut haben, weil wir jetzt auch eine wirklich selbstbestimmtes Leben haben. Wir können viel besser damit umgehen und reagieren. Ich sage mir im Hinterkopf immer, wir haben das einmal geschafft. Wenn das wiederkommt, mit unserer Erfahrung, wir sammeln auch immer noch mehr Erfahrung mit unserer Arbeit, können wir das nochmal, diese Krise, besiegen. Aber natürlich, es ist viel besser, wenn diese dritte Episode nicht kommt. Das ist natürlich, wir sollen auch bessere Präventionsarbeit machen. Wir machen das schon, glaube ich, gut, vieles gut, aber man kann immer ein bisschen verbessern. Ich lebe nicht mit Angst, aber ich lebe mit Respekt und Vorsicht für diese Krankheit.
Ich glaube, Respekt ist das richtige Wort. Angst, glaube ich, wäre falsch, weil man hat jetzt zwei Optionen. Entweder man kann die Zeit, wo es einem gut ist, die Wochen, Monate, Jahre, damit verbringen, sich vor der nächsten Episode zu fürchten, oder man sieht es einfach als Verdichtung seines Lebens. Also Depression verdichtet das Leben, weil wenn du dann eine gute Zeit hast, eine gute Phase, dann weißt du, das ist nicht gegeben, dass das immer so ist. Und dann genießt du wahrscheinlich das Leben mehr oder siehst es mit offeneren Augen, als du das vorher gemacht hast. Ja? Ich bin jetzt keiner von den New Agern, die sagt, ja, die Depression ist in dein Leben gekommen, weil es einen Grund gibt und du musst dankbar sein. Nein, ich bin nicht dankbar, aber ich bin dankbar, diese Lektion, diese Verdichtung, ja, dass man sagt, okay, es gibt diese guten Phasen und da musst du das Beste draus machen. Und bei mir ist halt jetzt diese wahnsinnig tolle Beziehung, die ich mit meinem kleinen Sohn habe, weil früher in dieser Arbeitswelt, da habe ich fast gar keine Zeit gehabt. Ja, wenn du rund um die Uhr arbeitest, dann bist du zwar Papa, aber du bist halt auch nicht wirklich viel da für dein Kind. Und jetzt sind wir wirklich Best Buddies. Und klar, jetzt mit dem Buchverkauf und mit den Kursen, da hast du lang keinen Salar von Google. Aber wir haben Feierzeiteinteilung und ich habe so ein total liebes Verhältnis zu meinem Sohn jetzt. Da bin ich richtig froh drüber. Ich hätte nur diese Lektion gerne anders gelernt. Ich hätte mir diese über 200 Tage in der Psychiatrie, die hätte ich mir wirklich gerne gespart. Ja. Aber manchmal ist es so. Das weiß man erst im Nachhinein dann.
Dankeschön. Und mit eurer Arbeit könnt ihr vielleicht andere, die jetzt hier zuhören und denen etwas bekannt vorkommt, die können vielleicht früher reagieren oder die können sich bei euch informieren, was man tun kann. Ich möchte euch ganz herzlich Danke sagen für eure Zeit und eure Offenheit und diese intimen auch Erzählungen. Ich glaube, dass ihr damit wirklich etwas bewirken könnt. Dankeschön, Thomas. Dankeschön, Sausi.
Danke, Andreas. Hat mich sehr gefreut, mit dir zu reden und auch unsere Geschichte auch in der Schweiz zu erzählen.
Ja, ganz lieben Dank, Andrea. War mir eine Freude.
Ja, mir auch. Und wie gesagt, wir werden natürlich alles verlinken. Den Kontakt zu euch findet man in den Shownotes. Wir werden auch die entsprechenden Nummern oder Notfallnummern für die Schweiz verlinken. Und wenn euch dieser Podcast gefallen hat oder wenn ihr findet, den möchte ich jemandem weiter empfehlen, dann sind wir unglaublich froh darüber. Jede Bewertung, die bringt uns was. Und jetzt danke ich nochmal herzlich fürs Zuhören. Mal ehrlich, hören magst du auch jetzt nicht mehr. Aber vielleicht magst du ja noch lesen. Alle unsere Artikel findest du unter www.mal-ehrlich.ch und auch noch unseren Community Space. Dort können Eltern und Expertinnen miteinander ehrlich diskutieren. Weißt du was? Am allerbesten abonnierst du gerade unseren Newsletter. Dort schreiben wir dir nämlich einmal pro Woche persönlich aus unserem täglichen Leben mit vierfach Spagat als erwerbstätige Mütter. Wir liefern dir nicht nur Denkanstöße, sondern auch unsere Hacks und Tipps, kostenlose Listen, um die Mental Load etwas kleiner zu machen und sicher immer einen Grund zum Mitschmunzeln. Weil ohne Humor funktioniert Vereinbarkeit sowieso nicht.